Ja, und die Möglichkeiten haben sich halt in den letzten Jahren viel mehr entwickelt, ne? Also das, was ich am Anfang gemacht habe, hieß damals einfach noch nicht Fair Fashion oder so. Deswegen, der Begriff kam dann erst über die Jahre oder hat sich dann so formiert und dass man dann sich dazugehörig gefühlt hat und dachte, Mensch, das mache ich doch aber eigentlich schon die ganze Zeit so, ne? Und
Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Seit 15 Jahren gibt es das Label Widder von Sabine Keller aus Berlin. Sabine hat schon Fair Fashion produziert, als es noch gar nicht Fair Fashion hieß, und damit absolute Pionierarbeit geleistet. Ein Grundsatz ihres täglichen Tuns ist, was nicht funktioniert, ist nicht schön. Was nicht nur auf das Design, sondern auch auf Mensch und Umwelt angewendet werden kann. In unserem Interview erzählt Sabine, wie alles begann und was für Widder als Fair Fashion Marke wichtig ist. Bleib dran und lass dich von der geballten Frauenpower inspirieren. Ganz dem Sternzeichen Widder, temperamentvoll, willensstark und kreativ.
Hallo Sabine, herzlich willkommen zu meinem Fair Fashion Talk Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist.
Ja, hallo auch Sabine. Ich freue mich auch total, dass es endlich geklappt hat.
Ja, wurde auch mal. Ja, das wurde auch endlich mal Zeit, auf jeden Fall. So, ich schlage vor, wie immer, dass du dich einfach erst einmal vorstellst, wer du bist und was du so machst.
Ja, ich bin Sabine, die Designerin und Inhaberin von dem Modelabel Widder aus Berlin. Das Label gibt es schon recht lange. Inzwischen haben wir so 15 Jahre ungefähr berechnet. Und das ist nachhaltige Mode für Frauen, die fair produziert wird in Polen und Deutschland. Und genau, das tue ich.
Okay, und wann oder wieso hast du dich damals vor 15 Jahren, das ist echt schon ganz schön lange her, das ist ja auch schon wirklich so Pioniersarbeit, die du da geleistet hast. Wie bist du dazu gekommen, dass du auch gleich mit einem Fair Fashion Label so gestartet bist, oder war davor noch irgendwie erst ein anderer Gedanke oder eine Vorarbeit? Wie hast du dich da so entwickelt im Laufe der Zeit?
Ja, also dieser Berufswunsch quasi war schon eigentlich immer da. Ich habe als Kind so ganz klassisch genäht, gezeichnet und so, ne? Und dazu kommt aber, dass ich halt der erste Teil meiner Kindheit in der DDR stattgefunden hat, wo die Bekleidungsauswahl jetzt nicht so wahnsinnig groß war. Und ich da auch immer sehr wählerisch war und habe mir dann halt selber angefangen, Sachen zu machen, so aus Vorhängen, irgendwelche Hosen und so ein Kram. Und bin da immer sehr gerne bunt rumgelaufen. Und irgendwie war es für alle immer klar, Sabine macht mal Mode, und ich war so ein bisschen, habe damit gehadert, weil mir das die kommerzielle Seite der Mode irgendwie nicht so gefallen hat. Und habe dann erst was anderes angefangen zu studieren, und so Sprachen und Gender Studies ist ja auch irgendwie gefühlt immer so ein bisschen verwandt, wenn ich mit Leuten rede. Und im Endeffekt habe ich aber doch dann Mode studiert, weil mir einfach dieses kreative Dinge tun und das Entstehen sehen und so fehlte im Gegensatz zur Theorie bei anderen Sachen oder den anderen Studien. Und mir war aber immer klar, also wie so dieses Business funktioniert und dass ich das eigentlich nicht möchte. Das hat sich dann in Praktika auch bewahrheitet. Also da ist man im Studium ja auch in irgendwelchen Firmen und bekommt so ein bisschen mit, wie es funktioniert. Und es war halt leider so, wie ich es mir gedacht habe. Und dann dachte ich mir immer, wenn Mode denn selbstständig und so, wie ich es gerne möchte, also so unter den Bedingungen, wie ich es mir gut vorstellen kann, genau. Und so ist es dann mehr oder weniger per Zufall direkt nach dem Studium gekommen, weil ich einen Preis gewonnen hatte und dann damit einen Atelierplatz und so und war dann mit so ein paar anderen Leuten zusammen und bin da so ein bisschen reingestolpert und habe dann das aber über die Jahre so, oder die ersten Jahre dann erstmal so entwickelt mit noch Businessplan etc. Und damals war es halt unheimlich schwer, so an Materialien ranzukommen. Also die Auswahl war halt extrem gering. Farben, konnte man ja dankbar sein, überhaupt zwei Farben zu haben. Ja, so hat sich das dann über die Zeit entwickelt. Also es war am Anfang so ein bisschen mehr noch so Streetwear-lastig, immer so der Fokus feminin, funktionell, schöne Stoffe, praktische Schnitte. Es wurde jetzt über die Jahre so ein bisschen erwachsener. Und ja, die Möglichkeiten haben sich halt in den letzten Jahren viel mehr entwickelt, ne? Also das, was ich am Anfang gemacht habe, hieß damals einfach noch nicht Fair Fashion oder so. Deswegen, der Begriff kam dann erst über die Jahre oder hat sich dann so formiert, und dass man dann sich dazugehörig gefühlt hat und dachte, Mensch, das mache ich doch aber eigentlich schon die ganze Zeit so, ne? Und so ist das entstanden.
Gerade als du das auch sagtest mit den Stoffen, habe ich auch sofort dran gedacht. Ich meine, vor 15 Jahren, da hatte man noch nicht so die große Auswahl irgendwie an Qualitäten und Farben vor allem auch, als wie sich das jetzt bis heute entwickelt hat. Das war ja echt dann damals wirklich, da warst du ja ziemlich eingeschränkt auch doch dann in deiner Kreativität, oder? Wie hast du da so, also in Richtung dann Kollektionsentwicklung, das hat sich ja wahrscheinlich dann auch ziemlich stark bei dir geändert in den letzten Jahren.
Also ja, am Anfang macht man natürlich viel mehr Kompromisse und denkt auch gar nicht so über die ganzen Details, die dazugehören, so nach. Und das kam halt so eben nach und nach. Ich habe dann auch angefangen, keine Ahnung, Stoffe selber irgendwie. Ich habe dann Experimente gemacht mit Färben, um halt irgendwelche Farben hinzubekommen und so. Und ich habe das ja alles in so kleiner Auflage noch gemacht. Da konnte man das irgendwie tun. Heutzutage habe ich halt die Möglichkeiten und gehe zu meinen Stoffproduzenten und schicke denen die Farbe ein. Und dann wird mir das gemacht. Und yay, ne? Aber sowas, gab es damals, gab es eben diese Stoffe nicht wirklich oder diese Auflagen, also diese Mengen, und jetzt kriegt man das in etwas kleineren Mengen, aber ich bin ja mengenmäßig auch gewachsen, dass ich halt einfach eben da auch viel mehr Zugang habe, ne?
Hat sich denn deine Zielgruppe jetzt eigentlich auch in den 15 Jahren irgendwie geändert, oder bist du der sozusagen, oder sind die dir auch treu geblieben oder haben die sich geändert? Du hast ja überwiegend, du hast nur eigentlich Frauenbekleidung, ne?
Ja, wir hatten zwischenzeitlich, am Anfang hatte ich irgendwann auch ein bisschen Männer, aber irgendwann dachte ich, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ich konzentriere mich auf die Frauen, weil das sind einfach, du brauchst ja andere Schnitte, andere Stoffe und so, und das wird für eine Person einfach zu viel. Ich glaube, meine Zielgruppe ist so mit mir erwachsen geworden. wir haben echt viele treue Kunden, das merkt man halt, und die sind dem gefolgt.
Genau, und du hattest vorhin auch schon mal das Thema, okay, Gendern, aber Diversität ist ja bei dir eigentlich auch eine wichtige Rolle. Also wenn man das bei dir auf der Webseite ja auch in der Richtung, hast du ja nicht nur ein One-Size-Fits-All-Model da irgendwie. Also du hast ja wirklich unterschiedliche Körperformen, Körpergrößen, und dementsprechend entwickelst du wahrscheinlich auch deine Modelle, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht nur ein Modell, was nur Größe 36, 38 oder was auch immer passt, sondern muss einfach auch der kompletten Größenrange, die es so gibt.
Ja, ich hatte von Anfang an eigentlich immer so ein bisschen geguckt, dass ich mehrere Frauentypen darstelle. Das ist natürlich auch so ein Kostenfaktor bei einem Shooting irgendwie so, ne? Aber wenn man startet, da findet sich immer irgendwer, der mitmacht. Man will natürlich, irgendwann hat man einen gewissen Grad an Professionalität und braucht natürlich auch gute Models und so weiter, denen man auch irgendwas abverlangen kann und so, ne? Aber wir haben da halt auch so inzwischen so unser Hausmodel quasi eins, die immer sich total freut, dass sie, wenn sie kommen kann. Und ist mir einfach wichtig zu zeigen, dass alle Frauen drin gut aussehen und sich auch wiedererkennen darin, ne? Und das geht ja auch langsam zum Glück, das merke ich auch bei der Modelauswahl, viel mehr davon weg und so, dass man viel mehr da an Vielfalt bekommt, so, ne? Und dadurch, dass ich halt immer auch nah an den Kunden gearbeitet habe, habe ich ja gesehen, wer meine Sachen kauft, so. Und es kommen natürlich immer wieder die Fragen, ja, warum machst du nicht irgendwie Größe, keine Ahnung, 52? Und dann verstehen aber Kundinnen oft nicht, dass es einfach dann wirklich ein komplett anderer Schnitt ist und der dann eben nicht mehr vielleicht so aussieht wie auf dem einen Bild oder so. Und da muss man sich halt auch so ein bisschen einschränken. Ich mache halt genauso wenig eine Größe XS, weil ich da auch keine Lust drauf habe. Und irgendwo muss man halt so ein bisschen so das begrenzen, was man macht. Und
Ja, weil du sagtest immer auch, das ist auch so ein bisschen kostenaufwendig. Deswegen, da trauen sich halt auch viele Brands, glaube ich, einfach noch nicht ran, weil es ist halt ein größerer Aufwand. Du musst halt genau neue Schnitte machen. Dann hast du auch irgendwie das Problem, okay, wie viel davon lasse ich dann produzieren? Dann hast du nachher vielleicht wieder was über davon oder so. Produzierst du denn auch auf Bestellung, dass jemand dann sagt, ach Mensch, das Teil, das hätte ich jetzt aber doch ganz gerne in der und der Größe, dass du mal so individuelle Anfertigungen machst?
Ja, eine Weile lang haben wir das gemacht, dass wir so ein paar Exklusivmodelle hatten, wo wir gesagt haben, das machen wir nur auf Bestellung mit einer gewissen Wartezeit. Das hat mich in letzter Zeit einfach überlastet. Ich schaffe es einfach nicht mehr so. Und dann kam dazu, dass obwohl wir es wirklich auf dem Bild dargestellt haben, mit so einem großen Banner, so einem Button quasi drauf, exklusiv und überall im Text und in der Bestellbestätigung, schon immer, wenn es ein Exklusivmodell ist, dauert das mindestens, keine Ahnung, 2 bis 4 Wochen Anfertigungszeit. Die Leute lesen es einfach nicht und beschweren sich dann nach irgendwie 5 Tagen, warum jetzt ihre Bestellung immer noch nicht da ist, und stornieren. Und das irgendwann hat man da keine Nerven mehr für.
Ja, also schade eigentlich, ne?
Ja. Es ist halt es wäre zu zweigleisig. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen entscheiden, ob man nur Anfertigung macht oder eben Made to Order oder halt mit Stockware, bei Kollektion und Stock arbeitet.
Ja, ich versuche das auch immer zu kommunizieren. Wir haben bei uns ja auch im Online-Shop auch so 2 Labels, die On-Demand eigentlich produzieren. Dass es halt ja schon auch was Besonderes ist, dass, wenn es für dich halt angefertigt wird, dass du dann da halt bisschen länger drauf warten musst, aber dadurch halt ja auch wirklich dann einen Teil von der Überproduktion einfach auch vermeiden kannst, dass nicht einfach produziert wird, sondern wirklich dann, wenn der Bedarf auch da ist. Und aber ich glaube, das ist halt einfach nur so ein Lernprozess bei den Kunden, Kundinnen, bis die das halt wirklich dann begreifen, dass man auch mal gerne auf etwas Besonderes dann auch mal länger warten muss einfach und das nicht so schnell von der Stange irgendwie dann bekommt.
Ja. Ich meine, dazu kommt dann auch noch, wenn es dann doch nicht passt und gefällt, dann wird es halt wieder zurückgeschickt. Das ist dann auch wieder so, ja. Also man hat ja dann doch wieder den Stock da.
Ja, auch wieder schwierig, das stimmt wohl. Mhm. Was für Materialien setzt du jetzt überwiegend ein bei deiner Kollektion?
Also mein allerliebstes Material ist seit Jahren Tencel. Es lässt sich einfach super gut verarbeiten, es ist ziemlich formstabil und macht super viel mit und so, also da bin ich echt happy mit. Wir machen jetzt auch viel mit Ecovero, den lasse ich in Deutschland direkt bedrucken, habe da aber nur so eine ganz leichte Qualität, und die ist halt für den Sommer halt viel besser, und die macht sich im Winter dann wieder schwierig. Und dann haben wir halt Leinen noch dabei und Biobaumwolle, wobei Biobaumwolle, ich mag die von der Haptik nicht ganz so gerne, weil die so ein bisschen, also Baumwolle generell so ein bisschen trockener ist. Also ich mag Tencel einfach da so ein bisschen lieber. Genau, und jetzt haben wir noch, habe ich einen neuen Produzenten aus Portugal, von dem bekomme ich halt einen Ecovero-Jersey, der ist super schön und
Klar, also du legst halt auch mehr Wert auf so ein bisschen fließendere Stoffe.
Ja.
Passt dann auch eher zu deiner Kollektion oder zu deinen Modellen, die du dann einfach auch entwickelst, ne?
Genau, es geht halt absolut so um sich wohlfühlen. Also die Sachen haben oft einen Elastikbund und so weiter, dass du halt einfach in die Hose reinschlüpfst und sie passt halt immer so, oder zu einem gewissen Grad natürlich. Aber es ist einfach dieses Anziehen, Wohlfühlen und trotzdem gut aussehen und so. Und nicht, dass man die ganze Zeit denkt, so, oh, jetzt drückt hier was und da was und jetzt geht der Reißverschluss gerade nicht zu oder so. Also genau das will ich eben nicht, ne? Und da haben wir echt so Kunden, die von unseren Hosen da jedes Mal, wenn es eine neue Farbe gibt, kaufen die sich die neue Farbe, weil die so toll finden. Und also mir geht's ja genauso.
Und apropos neue Farbe, machst du dann 2-mal im Jahr eine neue Kollektion, oder wie gehst du mit den Kollektionsanpassungen um? Also wie gestaltest du das? Woher kriegst du so deine Ideen? Oder setzt du immer Trendideen eigentlich auch um? Oder machst du das unabhängig davon, das, was du meinst, was deinen Kundinnen am besten irgendwie passt oder gefällt, dass du dich da eher nach orientierst?
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. generell mache ich das, was mir gefällt. Aber es sind halt, ich habe auf jeden Fall 2 Kollektionen im Jahr, wobei da immer Artikel dabei sind, die es einfach in einer neuen Farbe gibt, weil sie einfach toll sind, weil sie gut sind. Oder es gibt auch Artikel, meinetwegen eine schwarze Hose, die gibt es halt irgendwie immer, weil die kann man immer gebrauchen. Und insofern, es kommen halt mit jeder Kollektion so ein paar neue Teile dazu, beziehungsweise manchmal verbessere ich einfach auch Teile, wo ich merke, oh, da kann man noch irgendwie hier und da was machen, damit es noch besser sitzt, so, ne? Und dann habe ich halt oft einfach, ich arbeite mit eben so einer Druckerei in Deutschland zusammen, mit denen, da kann ich selber meine Prints entwickeln oder sie haben auch Drucke da und ich gucke einfach, was es da gibt oder was ich habe und lass mich auch davon so ein bisschen leiten, von so Formen und Farben und daraus entsteht es dann so ein bisschen und dann habe ich eben das Feedback von Kunden, wo ich dann merke, Mensch, die finden jetzt alle das total toll, dass ich jetzt, keine Ahnung, Puffärmel habe und dann gibt es halt einfach mehr Puffärmel, weil ich das Thema auch gerade mag und dann spiele ich das so ein bisschen aus und lasse das überall so ein bisschen einfließen und
Und produktionsmäßig sagtest du vorhin schon am Anfang Polen und Deutschland. Also Deutschland wahrscheinlich bei dir sogar im Atelier, dass ihr da kleine Mengen wahrscheinlich dann produziert, ne?
Genau, also früher habe ich komplett alles selber gemacht. Also da war alles bei mir. Und im Endeffekt mit der Zeit merkt man hat super viel administrative Sachen nur noch zu tun und so. Und ich habe dann halt geschaut, wo kann ich hingehen und habe über Kontakte von anderen Labels halt eine Produktion in Polen gefunden. Die ist super toll. Das ist so ein kleiner Familienbetrieb, Vater und Tochter. Und ich verstehe mich mit denen halt richtig gut und ich kann halt schnell hinfahren. Ich habe mir in Polen halt auch mehrere andere Produktionen angeguckt, aber da hat es halt nicht Klick gemacht für mich. Also das ist mir halt auch total wichtig, dass ich halt weiß, mit wem ich da arbeite und da das Vertrauen habe und die auch mit mir halt arbeiten. Also die helfen ja mir auch weiter so, ne, mit ihrem Know-how, was sie haben. Und das ist jetzt in Polen. Ich war jetzt allerdings auch in Portugal, habe mir da nochmal Produktionen angeguckt und habe da auch eine ganz tolle Strickerei jetzt gefunden und du hast ja in Portugal Produzenten, die ja auch die Stoffe im Bestfall sogar selber herstellen und so. Und das ist halt großartig. Also, da habe ich jetzt eine Firma getroffen, die waren so toll einfach. Da hast du richtig gemerkt, der Typ, der lebt seine Stoffe und hat es so, der gar nicht mehr aufgehört, mir alles zu zeigen. Und da fühlt man sich dann auch halt richtig aufgehoben so, ne? Und
Da hast du dann auch das Rundumpaket einfach in Portugal, ne? Polen das ist auch, genau. Da musst du wahrscheinlich dann alles zusammensammeln. Also so ist das auch noch irgendwie von früher. Du hast dann die Stoffe, die Zutaten, das bringst du ihm wahrscheinlich alles, die Schnitte und die nähnst dann in Anführungsstrichen nur noch zusammen, also schneiden es zu und nähen es zusammen. Und in Portugal hast du vielleicht ja dann noch ganz andere Möglichkeiten. Da musst du dich also vielleicht ein bisschen weniger drum kümmern. Einfach so, also nicht Verantwortung, aber drum kümmern, dass du noch die Zutaten zusammensammelst und die haben dann alles vor Ort.
Ja, also Polen hilft mir auch total mit Zutaten und so, aber so gerade im nachhaltigen Bereich sind die da noch so ein bisschen unflexibel. Oft da muss man immer viel so diskutieren und sagen, nee, das funktioniert und es sieht gut aus und der Stoff ist toll und ach nee, wir haben so schlechte Erfahrungen damit und also man muss halt echt da wirklich so ein bisschen argumentieren und dann machen sie das ja auch und so. Aber dadurch, dass ja viele feiner Stoffe aus Portugal sind, es ist ja eigentlich Quatsch, das hin und her zu transportieren. So, ne? Ich meine, so habe ich ja auch den kurzen Weg. Also mein Weg nach Portugal ist natürlich länger, aber der ist auch sehr schön. aber so ist halt sehr viel, auf jeden Fall viel mehr vor Ort, auch die ganzen eben Hangtags und so weiter, das habe ich ja zum Teil auch von dort und dann können die das alles dort organisieren oder die sind auch einfach die Firmen dort breiter aufgestellt, ne? Also und kennen sich ja auch untereinander und das fehlt dann so ein bisschen in Portugal,
in Polen. In Polen, genau.
Genau.
Portugal ist da, finde ich, auch, also ich kenne so viele Fair Fashion Brands, die in Portugal produzieren, aber Polen eigentlich auch. Also ich kenne das hier aus Hamburg halt auch, dass dann auch mehrere Brands sich zusammengetan haben und dann in einer Produktionsstätte halt dann produzieren. Und dann wird mal eine Fuhre sozusagen rübergefahren hierher und alle holen dann ihre Sachen ab. Also das ist ja auch so eine Kooperation, genau, die dann total hilfreich ist. Und so kann ich mir das bei euch dann in Berlin dann auch vorstellen.
Ja, genau. Also wir haben auch so unsere Gruppe da quasi. Und dann ist immer so, ja, ich fahre jetzt wieder hin. Kann ich irgendwas mitbringen? Oder ich habe eine Stoffrolle, fährt jemand demnächst dahin und kann das mitnehmen oder so, ne? Und da ist auch so ein Austausch da und das ist halt ganz toll, weil es natürlich auch ein bisschen Zeit, Energie und CO2 im Endeffekt auch spart und so, ne? Und ja, oder man fährt auch zusammen im Bestfall, das habe ich dann auch schon mal gemacht und guckt sich dann einen Tag noch Breslau an oder so und hat ein bisschen Kulturprogramm dabei, ist ja auch schön. Genau.
Ja, super praktisch. Ja. Und somit kennst du ja auch deine Lieferkette tatsächlich eigentlich komplett, ne? Also da ist ja komplette Transparenz bei dir dann auch gegeben.
Also wir probieren jetzt, oder nicht probieren, wir machen das jetzt seit 2 Kollektionen, dass wir bei den Sachen auch immer dazu schreiben, wo der Stoff herkommt und wo die Produktion stattfindet. Gut, bei der Produktion ist jetzt nicht so große Varianz bisher da, aber außer wenn wir es selber machen. Aber dass ich das jetzt immer dazu schreibe, halt woher kommt das und so, ne? Und auch so, ja, bei die Garne, die haben wir jetzt angefangen, so ein bisschen auf recyceltes Polyester umzustellen. Das war so die beste Alternative, die ich bisher gefunden habe. Es gibt zwar ein Tencel-Garn, aber das kostet 20 Mal so viel und das ist dann wieder so einfach schwierig für mich als kleines Label, so, ne? Aber auch so die Labels, die eingenäht sind, sind auch aus recyceltem Polyester. Da hatten wir mal Bio-Baumwolle getestet, aber die hat einfach nicht gut gehalten. Das ist aufgetrieselt, das sieht auch einfach nicht schön aus. Genau, und so Knöpfe, Zutaten, die beziehe ich halt größtenteils aus Deutschland auch direkt und so. Also da weiß ich einfach, wo es herkommt und genau.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Hast du das Gefühl, dass deinen Kundinnen das auch wichtig ist, dass die das dann bei dir auch sozusagen kommuniziert bekommen, wie die Lieferkette aussieht, wie transparent das ist? Fragen die mal nach oder so? Oder
ja, dadurch, dass wir in Berlin einen Laden haben, kriege ich das ja schon so ein bisschen mit. Und da fragen die schon nach, beziehungsweise wenn man es ihnen dann auch noch dazu erzählt, sind die total interessiert und finden es total toll, dass man einfach, wer in welchem Laden kann dir schon diese Infos groß geben, so, ne? Also, und das ist für die halt einfach nochmal so ein Argument mehr pro kleines Label oder pro nachhaltiges Label, weil du einfach diese Infos kriegst, ne? Was andere halt über Zertifikate so ein bisschen lösen, ja, können wir halt über Kommunikation quasi machen oder müssen es halt machen, weil ich bin nicht in der Lage bisher, das mich zertifizieren zu lassen. Und das ist halt auch so ein Schritt, warum ich nach Portugal gehe, weil halt da die Produktionsstätten zertifiziert sind und das natürlich dann ich nutzen kann, was ich bisher nicht so nutzen kann.
Obwohl, das finde ich halt auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, das sage ich auch ganz oft, ich finde das gar nicht mal so ausschlaggebend mit den Zertifizierungen, aber also es ist ein Anhaltspunkt für die Endverbraucher, Endkonsumentinnen, aber diese Kommunikation, die direkte Kommunikation, wenn du halt einen Laden hast, an den Kunden ranzugehen, das finde ich teilweise noch viel wichtiger und du kannst dann sogar viel, viel mehr erzählen eigentlich, als so ein Zertifikat dann halt aussagt, ne? Also ich bin auch mal so ein bisschen hin und her gerissen irgendwie. Also ich mag es lieber eigentlich dieses Erzählen, aber manchen ist das dann vielleicht zu viel und ach, dann haben sie auch keine Zeit und sie wollen einfach nur nach dem Siegel dann irgendwie einkaufen. Das finde ich jetzt ganz spannend, dass du jetzt dann halt sagst, okay, jetzt gucke ich halt doch mal, ob ich so ein Siegel vielleicht mal mit reinbringe.
Ja, dass ich halt sagen kann, weil ich benutze halt zertifizierte Stoffe und darf es nicht sagen. Na, das ist so, weil eben, also jedenfalls bei GOTS ist es ja so, ich darf es ja nur sagen, wenn alles zertifiziert ist und so. Wir gehen jetzt den Umweg und schreiben halt im Online-Shop rein, ja, nach höchstem Standard zertifiziert. Wer sich auskennt, ihr wisst schon, was wir meinen. So, ne? Also so mit so Zwinker, Zwinker. Anders geht's halt nicht und ich komme mir dann auch schon irgendwie so selber, also ja, ich finde es ein bisschen unfair fast, ne?
Was du meinst. Ja, also Weiß es auch nicht. Wie gesagt, Siege sind einfacher, aber ich finde, sie zeigen auch nicht immer alles auf. Also ich finde, man kann es besser kommunizieren, so wie du es eben erzählt hast, dass du wirklich dann mit dem Kunden dann im Austausch stehst und dem noch viel, viel mehr Details eigentlich geben kannst, weil du ja auch vor Ort dann bist bei deiner Produktionsstätte, die dann auch wirklich kennst und weißt, wie es dort aussieht, was für Standards die dort erfüllen und welche Anforderungen sie umsetzen. Ne?
Ich hatte es jetzt in Portugal halt auch, ich habe ja ganz viele Firmen dort angeschrieben und bin halt hingefahren, habe gesagt, ich bin dann unter da, ich würde euch gerne kennenlernen und so, um so rauszufinden, mit wem ich arbeiten kann. Und dann hatte ich auch von manchen Firmen so das Feedback bekommen, ja, nee, wir treffen uns eh nur online und gar nicht vor Ort und geben dann die Order an halt Subunternehmer weiter, wo ich dachte so, aber ich hatte ja so extra einen Introtext geschrieben, wo ja klar wurde, dass genau das nicht mein Interesse ist, sondern dass ich halt wissen will, wo ich produziere. So, ne? Das war dann so, ja, okay, toll, schön, dass ihr alle irgendwelche Zertifikate habt, aber im Endeffekt weiß ich da auch gar nicht, wo es landet und das ist für mich keine Vertrauensbasis.
Nee, absolut nicht. Also hast du dir denn eigentlich am Anfang irgendwie auch, oder wahrscheinlich hat sich das auch erst entwickelt so im Laufe der Jahre, für dich auch oder für deine Marke, welche Werte auch festgelegt, dass du sagst, okay, das und das ist mir super wichtig, das möchte ich auf jeden Fall immer wieder verfolgen oder das auch mal angepasst irgendwie im Laufe der Zeit?
Also wir hatten im Studium von unserem Designprofessor so ein, das war eigentlich ein Designleitspruch, aber der ist bis heute für mich geblieben, was nicht funktioniert, ist nicht schön. Und ich sehe es halt in einem sehr weiten Sinne, also wenn es nicht funktioniert für mich, für andere, für die Umwelt, dann ist es einfach nicht schön. Und das ist so meine Prämisse irgendwo so, ne? Und
Ja, spannend. Also, dass das damals schon tatsächlich dann so ein bisschen so weitergebracht oder weitergeleitet wurde. Okay, ja.
Ich glaube, er hat es irgendwie eher auf, wenn ein Design nicht funktioniert, aber eher im, weiß ich nicht, mechanischen Sinn oder im funktionellen eher so, ne, gemeint. Aber ich habe es halt für mich einfach so.
So ja, aber passt ja super.
Gesehen, so, ne? Ja,
total gut. Sehr gut. Und dann hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, es geht ja jetzt halt auch Thema hier, Regularien, kreislauffähige Textilien. Wie sieht das bei dir aus? Hast du dich damit schon mal beschäftigt, wie das bei dir, bei Villa halt aussehen könnte, sei es jetzt in Reparaturservice oder Rücknahme oder nochmal ein zweites Leben schenken oder?
Ja, da denken wir ständig und immer wieder drüber. Ne? Ich habe so Anfang Corona mit so ein paar anderen Leuten, das war über die holländische Botschaft oder so mit organisiert, von Circular Fashion so ein Design Sprint mitgemacht. Das war ganz interessant, war auch jemand von Armed Angels dabei war und so weiter. Es waren wirklich alle so aus verschiedenen Teilen der Branche dabei und hatten so Designteams gebildet. Und hatten unter dieser Idee von Zirkularität haben wir halt was entwickelt zusammen so ein bisschen. Und es war echt ganz spannend, weil jeder hat ja so ganz anderes Know-how mit reingebracht und so, ne? Und die Materialien, die ich benutze, sind ja alle, laufen ja eher unter diesem biodegradable, also so kompostierbar an sich. Einige der Schnitte sind auch so Zero Waste, also dass sie wirklich so angelegt sind, dass kein Abfall entsteht. Dann haben wir seit, oh Gott, mehreren Jahren aus den Resten angefangen, halt eben Accessoires noch herzustellen. Erst fing es mit so ein paar Stirnbändern an. Inzwischen haben wir da, keine Ahnung, 100 Modelle. Und jetzt machen wir noch so Scrunchies und solche Geschichten, also um einfach den Abfall noch ein bisschen zu verwerten. Also reparieren tun wir eh so ein bisschen über unseren Laden. Ne? Wir passen auch einfach Sachen an. Wenn jetzt irgendwas zu lang ist, können wir es ja immer kürzen und so. Das bieten wir auch im Online-Versand den Kunden an. Die eine Produktion, die ich in Portugal jetzt getroffen habe, die recyceln auch ihre ganzen Abfälle bisher noch zu halt so Füllmaterial. Aber die entwickeln gerade einen neuen Stoff mit einer anderen Firma. Das fand ich halt auch mega spannend, so, ne? Weil alle, die ich bisher so gefunden habe mit so Recycling von Reststoffen, das waren immer so oft so Projekte, wo es nur aus synthetischen Fasern möglich ist. Und das sind ja nicht die Fasern, die ich verwende. Also bin ich da wieder so ein bisschen rausgefallen. Also ich bin dann eher mit meinen Sachen so die Kategorie Schreddern und Füllmaterial für Autos oder sowas, so wo es halt landet. Ne? Aber ja, da sind wir auch die ganze Zeit immer überlegen. Wir hatten jetzt auch mal so ein bisschen überlegt, das haben wir gerade heute Morgen noch besprochen, ob wir so eine Stange bei uns mit hinhängen, wo so Also wir haben eh im Laden eine Stange mit Musterteilen, mit Retouren, Rückläufern, wo vielleicht ein Fleck drauf ist oder so, ne, die zweite Wahlartikel, die man halt deutlich günstiger bekommt. Also warum soll man die wegwerfen? Das ist ja Quatsch. Irgendwer findet sich meistens dafür und freut sich und kauft es halt zu einem günstigeren Preis und ist ja trotzdem eine gute Klamotte, so, ne. Und hatten wir heute Morgen aber noch überlegt, ob wir vielleicht dann auch das hat man irgendwo mitbekommen, dass jemand anders das macht, dass sie so eine Tauschstange hinhängen, wo wir halt auch so irgendwelche B-Ware hinhängen und dann können Leute auch kommen und von sich was hinhängen und dafür was wegnehmen. Und da haben wir heute Morgen noch so drüber geredet, dass das eigentlich auch eine interessante Idee ist, dieses Tauschkonzept für solche Sachen. Ja, also an sich tun wir schon so eine Menge irgendwie, ohne es so groß
zu wissen. Mal wieder zu wissen.
Aber ja, es findet unserem Alltag eigentlich schon die ganze Zeit statt, aber eben in unserem Laden so, ne? Wir hatten auch mal überlegt, ob wir das online so ein bisschen mit reinbringen. Da haben ja auch viele jetzt die Pre-Loved-Sachen mit dabei oder machen Kooperationen mit Vintage-Anbietern oder so. Das ist halt so eine organisatorische Sache und auch hat was mit der ganzen Warenwirtschaft zu tun und wie man das alles organisiert. Und das ist halt so ein Aufwand nochmal, ja.
Ja, aber das ist auch wieder, finde ich, total spannend, dass du es eigentlich, hast du es unbewusst, hast du dich ja schon ganz, ganz lange mit kreislauffähigen Produkten oder Prozessen beschäftigt, bloß nicht unter dem Titel, sage ich dann einfach mal. Du hast es halt im Rahmen deiner Gesamttätigkeit einfach schon mal so berücksichtigt und dir da Gedanken gemacht, ne? Also das ist irgendwie auch immer ganz, ganz interessant, wo das dann so herkommt und was es dann auf einmal für Namen, Bezeichnungen dafür gibt und andere dann erst so anfangen mit, okay, jetzt müssen wir aber mal. Und du so, ja, wieso? Ich mach das schon irgendwie, wusste gar nicht, dass das so heißt. Also das rührt ja auch irgendwo her. Und machst du denn sonst irgendwelche anderen Kooperationen noch und weiß nicht, mit anderen Brands oder mit anderen Unternehmen zusammen oder würdest du gerne irgendwie was Bestimmtes machen, wozu man jetzt hier vielleicht im Podcast aufrufen könnte, wo du sagst, irgendwie, das fände ich jetzt total wichtig, das würde das dem Ganzen nochmal irgendwie so einen kleinen Schub geben, um dem Thema noch mehr Präsenz irgendwie zu verschaffen.
Ja, das war halt tatsächlich eben dieses Recycling von unseren Abfällen, wo wir immer überlegt haben, wie, mit wem könnten wir da was machen und so, und da habe ich immer recherchiert und nicht so richtig gefunden. Oder eben was, wo meine Fasern einfach nicht dazu passen, so, ne? Also da gab es immer dieses Label, gibt es immer noch Kleiderli, die hatten am Anfang Kleiderbügel aus Textilresten hergestellt. Das war dann nicht so der Markt und dann haben sie Sonnenbrillen gemacht. Eigentlich so wenigstens ein Produkt, mit dem halt so jeder Kunde was anfangen kann. Es war eigentlich ganz schön, aber eben da passten meine Stoffe nicht zu der Rohware, die sie halt brauchten. aber genau, also so eine Sache finde ich halt eigentlich ganz spannend. Und mein, so haben wir oft denn unsere Reste auch an einen Jugendclub, die eine Nähwerkstatt haben, gegeben und so. Die freuen sich da total. Dann wird es auch nochmal da verwertet und so, ne? Und aber ja.
Ja gut, aber da können wir ja mal schön hier jetzt einen Aufruf irgendwie starten. Wenn jemand irgendeine Firma oder ein Unternehmen kennt, der mit deinen Materialien, also überwiegend Tencel und Ecovero Viskose, das sind ja so die Schwerpunkte Bio-Baumwolle sonst auch, wenn man damit irgendwelche anderen Produkte entwickeln könnte, der kann sich dann gerne bei dir melden und ein bisschen experimentieren einfach damit, ne?
Ja, gerne.
Schauen wir mal, wer sich da meldet. Und dann, das ist auch mal so eine gern gestellte Frage von mir, Herausforderungen. Hattest du sie, die Herausforderungen während deiner ganzen Laufbahn? Oder stehst du immer noch wieder vor irgendwelchen Herausforderungen, wo du sagst so, oh ey, kann das jetzt mal bitte aufhören irgendwie? Ich möchte doch einfach nur machen, die du vielleicht nochmal mit anderen teilen könntest, anderen kleinen Fair Fashion Brands, die jetzt auch gerade vielleicht angefangen haben, dann können die sich da gleich mal vielleicht drauf einstellen oder ja, geteiltes Leid ist halbes Leid.
es war halt immer wieder einfach eben diese Suche nach bestimmten so Kleinteilen und Zutaten, da was Richtiges zu finden, eine gute Lösung zu finden, ne? Und wenn man wachsen will, muss man ja sich auch auf bestimmte neue Prozesse einlassen, so, also im Moment verpacken wir eben immer noch komplett plastikfrei und so, ne? Aber wenn man halt irgendwie an einen gewissen nächsten Schritt geben will, kommt man gar nicht drum rum, eine Verpackung zu benutzen. Und Da haben wir aber zum Glück eben auch was gefunden, jetzt aus Kartoffelstärke, also wo so Tüten hergestellt werden, die dann aber kompostierbar sind, die aber auch wasserdicht sind anscheinend und so. Aber ja, das sind immer so lauter so Dinge, die, aber die kommen, ich glaube, wenn man das will, dann kommt es auch eh alles irgendwie. Also das, bisher hatte ich nicht das Gefühl, dass es nichts gab, was irgendwie nicht machbar war. Oder nach einer gewissen Zeit dann vielleicht, ne? Also ich habe natürlich auch immer noch oft die Hürde, dass ich bestimmte Stoffe brauche, suche, möchte, an die ich nicht rankomme einfach, weil es die so nicht gibt. Jedenfalls nicht in der Stückzahl, wie ich arbeite, aber ja.
Ja klar, irgendwann kommt das dann alles, es dauert dann halt immer nur. Wenn die Nachfrage natürlich dann von unterschiedlichen Seiten kommt, dann wird irgendjemand daran dann wahrscheinlich arbeiten und dann ist es auf einmal da. Alleine schafft man es dann manchmal halt nicht und deswegen ist es, glaube ich, dann auch so super wichtig, dass man halt in Kooperationen halt arbeitet und sich zusammentut, wenn man bestimmte Sachen entwickeln möchte, ne?
Ja, auch so einen Wissensaustausch zu haben, so, ne? Also jeder hat ja irgendwie gute Kontakte und das ist halt ganz gut, wenn man einfach von anderen so ein bisschen noch so Infos bekommt. Also gerade wie wo wir jetzt im Januar in Berlin auf dieser ersten Beyond Fashion Messe ausgestellt haben, das war halt super, weil einfach da eben nur nachhaltige Labels sind und die alle Bock haben, sich auch auszutauschen, so, ne? Also, weil sonst sind wir auch immer auf der Innertex noch, da gibt es ja auch eben auch nur nachhaltige Labels, aber irgendwie ist es da so ein bisschen anonymer. Und in Berlin auf der Messe hatte man schon das Gefühl, dass es so ein bisschen mehr so eine Gemeinschaft ist. So. Also das war ja auch die Idee von der Messe. Ne? Und das kam richtig
gut rüber. Vielleicht auch Berlin, das war ja auch ein bisschen neuer. Innertex ist ja wirklich so die, auch so eine Ursprungspionier-Messe von nachhaltigen Labels. Vielleicht. Ist es dann auch wieder so die Location, Berlin halt irgendwie ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen neuer, ein bisschen aufregender als vielleicht Innertex, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es dann auch manchmal die Atmosphäre, die dann auch dazu beiträgt, dass man sich vielleicht besser austauschen kann.
Ja, war ja auch klein und kuschelig und so.
Das auch, also genau, die Atmosphäre, die dann hilft dann auf jeden Fall auch dann nochmal. Sabine, jetzt habe ich nochmal so ein bisschen zwei persönlichere Fragen zum nachhaltigen Konsum. Dadurch, dass du ja selber genäht hast immer schon, hast du wahrscheinlich auch nie so irgendwie konsumiert, wie man, weiß nicht, früher konsumiert hat oder so. Also wahrscheinlich hast du immer schon deinen speziellen Stil dann auch gehabt, dass du halt selber wahrscheinlich deine Sachen genäht hast, vielleicht Secondhand gekauft hast. Also da warst du wahrscheinlich, also könnte ich mir gut vorstellen, schon nachhaltig unterwegs oder bewusster unterwegs als andere, die sich damit halt einfach noch nicht beschäftigt haben so früh.
Ja.
Okay, gut. Haken haben die Frage auch geklärt.
War tatsächlich einfach so, aber ja. Secondhand war immer sowieso spannend, weil man was hatte, was niemand anderes hatte. Es war dieser Unikat-Charakter natürlich irgendwo, ne? Und ich konnte auch alles abändern. Also das war natürlich.
Das ist natürlich super praktisch, ja. Ja, das hilft auf jeden Fall. Also ich hätte sonst mal jetzt gesagt, hast du nochmal einen Tipp zum nachhaltigen Konsum? Aber ja, genau. Am besten jeder macht nochmal so ein etwas eine kleinere, nicht Schneiderausbildung, aber eignet sich so ein paar Tricks und Griffe vielleicht an, damit man halt dann wirklich dann auch so ein paar Sachen vielleicht anpassen kann. Also das könnte auf jeden Fall helfen.
Ja, aber so generell finde ich halt auch diese Kleidertauschpartys voll cool, weil das man hat ja genug Sachen im Kleiderschrank, die man irgendwie mag, aber die einem vielleicht nicht mehr passen oder die man einfach nicht mehr anzieht, aber irgendwie hängt man ja irgendwie dran und das ist irgendwie, ich finde es schöner, wenn man halt weiß, hey, das hat jetzt der und der und der freut sich voll drüber, also dieses, wo auch so eine persönliche Ebene einfach da ist, da finde ich das immer ganz spannend irgendwie, als wenn man es irgendwo hingeht oder irgendwie online über irgendeine blöde Plattform verkauft oder so, wo es eh mal, das finde ich auch total traurig, diese Second-Hand-Plattform, es wird alles total zerknittert, da immer fotografiert, es sieht so lieblos aus.
Und das stimmt, ja.
Ich finde es total schade.
Ja,
auch so unattraktiv irgendwie so.
Und hast du schon mal über Mieten oder also Vermieten nachgedacht, also sowohl privat als auch für Widder?
Also wir haben mit Fernica mal zusammengearbeitet, die ja so ein Mietkonzept haben. Die haben jetzt aber auch das umgestellt, dass sie so eine Mischung haben zu Mieten, Secondhand etc., weil sie wahrscheinlich auch ein paar Sachen inzwischen haben, die ein paar Kreisläufe durch haben. Wir wüssten selber nicht, wie wir das mit diesem Mietkonzept irgendwie realisieren sollen. Einfach, ja, Nee, also wir haben, wie gesagt, wenn, dann habe ich meine eigenen Sachen eben an so solche Mietplattformen gegeben, aber so selber ist das wieder so ein organisatorisches Ding, da sind wir nicht für aufgestellt einfach.
Ist auch aufwendig dann, ne? Also
das auch ist diese ganze so ein ganz spezieller Bereich. Und Aufbereitung, das ist schon, ist ja schon allein die Retouren, die wir haben. Zum Glück sind es nicht so viele, aber trotzdem müssen wir alle Teile ja durchgehen und checken und wieder dämpfen und zusammenlegen und schauen und machen und oder mal irgendwo reparieren oder so, ne? Und
ja, klar, das ist nochmal so ein ganz anderer Schritt irgendwie, ja, stimmt. Und genau, jetzt komme ich irgendwie zu meiner letzten Frage. Was für Pläne hast du denn mit Widder? Oder was kannst du dir für die Zukunft noch vorstellen, wie du dich noch irgendwie anders aufstellst, was du noch vielleicht mit dazu nimmst oder änderst? Oder bleibt einfach alles so, wie es ist?
ja, an sich habe ich den Plan, dass das ganze Label für sich so stabil ist, in sich funktioniert und so ein Wachstum in der Hinsicht da ist, dass Bekanntheitsgrad da ist. Aber wenn es jetzt so um Produktgruppen geht, die mich interessieren, dann würde ich eigentlich für mein Label selber gerne irgendwann noch so Unterwäsche mit reinnehmen, weil ich das einfach, das ergänzt es einfach voll schön. Und jetzt im Moment bin ich ja dabei, noch Stricksachen dazu zu nehmen. Also ich habe jetzt eine Strickerei gefunden, eben in Portugal, die total nett und sympathisch ist. Da ist auch ein befreundetes Label, habe ich vor Ort dann festgestellt und dachte, okay, das ist ja dann auch gut, wenn die da sind. Und jetzt ist erstmal der Schritt Strickwaren und vielleicht irgendwann noch Unterwäsche, aber genau.
Dann drücke ich dafür auf jeden Fall die Daumen, also dass es auf jeden Fall stabil bleibt. Also ich finde deine Sachen auch total schön. Ich mag die auch sehr gerne. Ich habe die eine Tänzerbluse auch mit Puffärmeln, genau, und mit Schluppe. Also kann ich auch nur jedem raten. Genau, dann wären wir eigentlich auch schon am Ende, Sabine. Du hast jetzt auch noch eine Frage für mich vorbereitet.
Ja, genau. Da ich ja dann sehr neugierig bin, welches Projekt von denen, mit denen du gesprochen hast oder mit denen du sprechen möchtest oder wirst oder wie auch immer, aber was ist so das Projekt, wo du denkst, das ist mega spannend und total innovativ?
Von meinen Podcast-Interviews meinst du jetzt?
Ja, oder die, die du vielleicht auch in Zukunft
die ich gerne, mal gesehen
oder,
habe.
Ja, oder die du vielleicht auch gerne interviewen möchtest, weil du sie so spannend findest. Also so, oder?
Ich überlege jetzt gerade, habe ich da jemanden schon auf To-Do? Ich glaube gerade nicht. Also was ich auch super spannend fand, tatsächlich, also ich finde alle natürlich super spannend, natürlich, sonst würde ich sie ja nicht mehr aussuchen. aber was jetzt vielleicht so ein bisschen auch in die innovative Richtung geht und nochmal eine ganz andere Denkrichtung, auch wie man Ressourcen wieder nutzen kann, die bereits sozusagen vor der Haustür rumlaufen, war die Folge halt mit der Hundewolle.
Ach ja, ja, genau. Die habe ich in München gesehen, ja.
Ja, genau, genau. Und die hatten ja jetzt auch neulich, der Ann-Kathrin, die hatte ja auch, nee, neulich, das ist jetzt auch schon, glaube ich, Ende letzten Jahres gewesen, die waren auch bei Höhle der Löwen, hatten das dann vorgestellt. Das hat mich auch sehr gefreut, dass sie da auch einen Deal dann tatsächlich erreichen konnten. Weil das ist natürlich auch so ein bisschen etwas ein teures Projekt ist oder ein tolles Produkt, was sich dann auch nicht jeder unbedingt vielleicht dann sofort leisten kann oder sagt, oh ja, Mensch, super, das kaufe ich jetzt. Also von daher, glaube ich, ist es da auch notwendig, dass man da eine Finanzierung hat, damit man es auch weiter wieder teilen kann. Also solche Projekte finde ich halt auch sehr spannend, wenn man wirklich Sachen nutzt, die bereits vorhanden sind und daraus wieder was anderes macht, halt eigentlich auch dann in die Kreislaufrichtung halt geht und nichts Neues dann einfach erfindet. Und ja, ich fand den Gedanken halt auch so schön. Sie sagte, naja, wir haben so viele Hunde auch einfach in Deutschland, die laufen draußen vor der Tür rum. Also warum nicht das nutzen, was schon da ist, bevor man eine neue sich auch nicht, sich was Neues dann einfach überlegt. Und
ja, die ist unheimlich weich, spannend. Diese Wolle. Ich war sowas von erstaunt. Ich habe die auf Munich Fabric Start gesehen. Mhm. Ich war so, weil ich hatte davon vorher schon mal im Fernsehen oder irgendwas gesehen. So, und dann live da und so, wow, unglaublich. Also, ja.
Ja, ja, und ich meine, wie toll ist das denn, wenn man dann sagt, so, oh, ich habe jetzt hier einen Pullover, eine Strickjacke von meinem Hund irgendwie an, so. Lebenslänglich. Also irgendwie für Hundeliebhaber ist das, glaube ich, auch ganz was Tolles. Also genau, aber ich glaube, da wird es noch im nächsten Jahr noch viel, viel mehr geben, was sich da so entwickelt, dass man halt Ressourcen nutzt, die bereits vorhanden sind und daraus neue Sachen macht. Also das finde ich Ja. Ja. Da werde ich nachsuchen und neue Folgen von machen.
Ja, da gibt es dieses finnische Label Tauko, die diese ganzen Reste von Hotelwäsche und so weiter benutzen und halt einfärben und daraus Bekleidung machen. Das ist auch ganz spannend.
Aha, stimmt. Da habe ich neulich noch, also nicht über Tauko, glaube ich, ein anderes Label, kam die sogar aus Berlin, ich weiß nicht, die aus Bettwäsche tatsächlich auch, genau, Overalls, Blusen und sowas
dann. Ja, genau, das, da Tauko hat ja dann eben quasi so eben Tischdecken, Bettwäsche und so weiter. Und die haben in Berlin auch irgendwie ein Büro.
Vielleicht sind das die auch.
Aber ja, vielleicht dann sind sie das sogar, ja.
Ja, ja, cool. Ja, sehr schön. Sabine, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. mir auf jeden Fall. Fand ich super spannend mal wieder.
Ja, ganz voll.
Damit bekommen. Dann bedanke ich mich und wünsche noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende.
Ja, dir auch vielen Dank.
Bis dann erstmal. Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich fand das Gespräch mit Sabine super interessant, insbesondere die Erkenntnis, dass Widder bereits in vieler Hinsicht nachhaltige Ansätze wie zum Beispiel Kreislauffähigkeit umsetzt, ohne dem Ganzen einen nachhaltigen Stempel aufzusetzen. Es liegt einfach in der DNA von Widder, unbewusst nachhaltig zu handeln. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.